Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire.
Notre-Dame ist unsere Geschichte, unsere Literatur, unsere Vorstellungskraft, der Ort, an dem wir all unsere großen Momente erlebt haben. So viele Bücher, Gemälde, es ist eine Kathedrale aller Französinnen und Franzosen. Und ich verspreche Ihnen an diesem Tag, wir werden diese Kathedrale wieder aufbauen. Wir bauen Notre-Dame wieder auf.
Cette cathédrale, nous la rebâtirons. Tous ensemble, nous rebâtirons Notre-Dame.
Das war das Versprechen vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron, hörbar betroffen, nachdem am 15. April 2019 ja die Bilder vom brennenden Dachstuhl der Kathedrale Notre-Dame de Paris um die Welt gingen. Und Notre-Dame wird tatsächlich wieder aufgebaut. Seit 4 Jahren schon arbeiten mitunter bis zu 1000 Bauarbeiter, Kunsthandwerker und WissenschaftlerInnen täglich auf dieser, einer der größten Baustellen Europas. Für die Wiederherstellung des Bauwerks sind sogar Spenden von über 840 Millionen Euro zusammengekommen. Und das ist in der Tat eine fantastische Summe, von der andere alte Kirchen im Land derzeit nur träumen können. Jenseits der großen Kathedralen bröckelt das Kulturerbe mitunter nämlich ziemlich vor sich hin.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke und unterwegs in Frankreich war unsere Autorin Suzanne Krause. Sie hat sich auf den Weg gemacht, raus aus Paris, aufs Land, wo den Gemeinden oft das Geld fehlt, um ihre historischen Gebäude zu sanieren.
Verglichen mit Notre-Dame de Paris erscheint die Baustelle in der Saint-Rémy-Kirche in Euilly winzig. Sie ist auch kaum über das Dörfchen hinaus bekannt. Das liegt im Grünen, eine halbe Stunde Fahrt nordwestlich von Reims. Dabei wurde das regional typische kreuzförmige Gotteshaus, genau wie die Pariser Kathedrale, vor gut 800 Jahren erbaut, auf den Resten einer viel älteren Kirche und birgt in seinem Inneren Schätze verschiedener Epochen. Eine Jungfrau aus dem 14. Jahrhundert, Fresken aus dem 15., Holzvertäfelungen des 18. Jahrhunderts. Ein bezaubernder Ort. Doch Andachten, Taufen, Hochzeiten oder Totenfeiern finden hier schon lange nicht mehr statt. Die Bänke sind in einer Ecke zusammengeschoben, eine Längswand ist eingerüstet, überall stehen Mörtelsäcke herum.
Das Rathaus hat sich schon immer ein bisschen um die Kirche gekümmert. In den 1990er Jahren wurden die bunten Fenster restauriert. Dabei entdeckte man unter dem Putz 500 Jahre alte Wandzeichnungen.
Hüglos Feld weist auf die Wand, an der ein Teil der Zeichnungen schon freigelegt ist. Ein mittelalterlicher Bilderreigen in zarten Tönen. Umringt von einer Handvoll ehrenamtlicher Handlanger, versucht Losfeld, sich ein Bild zu machen von der Arbeit, die noch zu tun bleibt.
Damals beauftragte die Gemeinde Restauratoren, die Fresken wiederherzustellen. Der Teil da drüben, hinter der heiligen Figur, wurde fertiggestellt. Aber dann ging dem Rathaus das Geld aus. Und fast 20 Jahre lang kam auf der Baustelle nichts voran.
Ein Schicksal, das die Saint-Rémy-Kirche in Neuilly mit unzähligen anderen Gotteshäusern in Frankreich teilt. Denn die Instandhaltung historischer sakraler Anlagen ist Sache der Kommunen. Seit Paris 1905 per Gesetz die strikte Trennung von Kirche und Staat beschloss. Die damals existierenden religiösen Bauwerke, fast ausschließlich katholisch, fielen der öffentlichen Hand anheim. Für den Erhalt von 87 Kathedralen im Land ist nun der Staat zuständig. Der von über 40.000 Kirchen, Kapellen und Klostern obliegt jeweils der Standortgemeinde. Bis zu 5.000 religiöse Denkmäler, so Schätzungen, gelten heute als mehr oder minder baufällig. Dass es in Euilly mit der Restaurierung trotz aller Hindernisse weitergeht, ist Hüglos Feld zu verdanken. Der hochaufgeschossene mit 40er mit dem jungenhaften Lächeln hat sich mit Trompe-l'œil-Bildern und Vergoldungen einen Namen als Kunstmaler gemacht. Seine Familie zählt zu den Alteingesessenen in Euilly. Vor 10 Jahren kehrte Losfeld von der Côte d'Azur, wo er das historische Interieur von Villen russischer Oligarchen kunstvoll auffrischte, heim in das imposante Herrenhaus seiner Kindheit und setzte sich bald in den Kopf, die Renaissance-Fresken in der direkt gegenüberliegenden Kirche zu retten.
J'aurais parlé de ces peintures, il m'avait dit, en fait, c'est très simple, il suffit de monter une association et on a droit à des subventions.
Als ich hörte, dass man als gemeinnütziger Verein Subventionen für die Restaurierung beantragen kann, habe ich im Dorf für die Idee getrommelt und alle zu einem Treffen eingeladen. Da kamen 25 Personen. Das Dorf zählt 293 Einwohner.
293 habitants exactement.
Vor genau 9 Jahren entstand der Les Amis de Notre-Dame getaufte Verein. Heute zählt er 50 Mitglieder, Katholiken wie Atheisten. Seither rennen die Vereinsverantwortlichen nicht nur öffentlichen Mitteln hinterher, sondern führen auch Mitte August an Mariä Himmelfahrt ein eigens kreiertes, kostenloses Laienschauspiel auf. Jedes Jahr geht es um ein anderes, lokales, historisches Ereignis. Die gesammelten Spenden dienen der Instandsetzung der Kirche.
Als wir den Verein gegründet hatten, kam ein Fachmann vom Regionalrat vorbei. Wir haben ihm vermittelt, dass wir hoch motiviert seien, die Fresken zu retten. Der Experte aber sagte, schön und gut, aber erstmal muss das Dach neu gemacht werden, inklusive Dachstuhl. Letztlich geht es um eine Rundumrestaurierung.
Neben Fachleuten sind auch immer mal wieder Dorfbewohner als Handlanger auf der Baustelle tätig. Und in diesem Sommer ist sogar extra eine Handvoll ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer angereist. Darunter Thibaut Ümann. Der sportlich wirkende Mitzwanziger kratzt mit einer Kelle frische Putzbröckel von der Wand.
Wir erneuern die Wandfugen. Das ist seit den 1950er Jahren nicht mehr gemacht worden. Damals wurde Zement verwendet. Der jedoch verhindert, dass der Stein atmen kann. Deshalb hat sich Feuchtigkeit angesammelt. Wir haben den Zement abgeklopft und verfugen, wie vor Urzeiten üblich, mit einem Mörtel aus Kalk und Sand. Dann werden die Wände weiß gekalkt, damit die Kirche ihr ursprüngliches Aussehen wiederfindet. Bis dahin aber bleibt noch einiges zu tun. Nun, uns geht es darum, unser Schärflein zum Gesamtwerk beizutragen.
Steinmetz Christoph Kéré erklärt, wie die Kelle richtig angesetzt wird.
Vor 2 Jahren habe ich den Chorsockel restauriert, einige Platten ausgetauscht. So lernte ich die Baustelle kennen. Nun erkläre ich den Helfern das richtige Vorgehen.
Denn vom Bau ist keiner der 5, die hier ehrenamtlich die Kelle schwingen. Fast alle sind noch an der Uni und für eine Woche Sommercamp angereist. Vormittags ackern sie auf der Baustelle, nachmittags erkunden sie die Region, besuchen neben Museen auch Altersheime, um die Bewohner aufzumuntern. Sie werkeln nicht nur in der Kirche, sie schmieden auch Bande im Dorf. Aktivurlaub gratis, einquartiert bei Anwohnern. So das Konzept von Achkad, ein von 4 jungen Katholiken 2020 gegründeter Verein. Dieses Jahr vermittelt Achkad 500 Freiwillige an 23 Baustellen landauf, landab. Wie Thibaut Ümann ist auch Philippine Dor zum ersten Mal dabei.
Ich wandere seit 6 Jahren jeden Sommer kreuz und quer durchs Land. In jedem Dorf besichtige ich insofern möglich auch die Kirche. Manches Bauwerk ist in keinem guten Zustand, aber entlang der Pilgerwege ist man sehr bemüht, die Kirchen offen zu halten. Deshalb berührt es mich sehr, hier zur Rettung von Gotteshäusern beitragen zu können.
Die Zahl der historischen Bauten aller religiösen Gemeinschaften im Land wird auf 100.000 geschätzt. Detailliert Inventur betreibt seit 15 Jahren das Observatoire du Patrimoine Religieux, die Beobachtungsstelle für religiöses Heimaterbe. Präsident Édouard de Lamaze erklärt, was bei der Inventur erfasst wird.
De quoi parle-t-on? Combien y a d'églises? Dans quel état sont-elles? Quel est le degré d'urgence?
Um was für ein Gebäude handelt es sich? Wie viele sind es insgesamt? Im Fall einer Kirche, in welchem Zustand ist sie? Wie dringend muss sie saniert werden? Was wurde schon getan? Welche Arbeiten stehen noch an? Es geht darum, die besten Lösungen für den jeweiligen Ort zu finden.
3/4 des Bestands an sakralen Bauten im Land sei inzwischen katalogisiert.
Je le dis très franchement, nous avons ramé pendant 15 ans. On prêchait dans le désert, c'est ce qu'il y a de dire.
Ganz ehrlich, als wir anfingen, verhalten unsere Predigten ungehört. Damals hieß es, für ihre sakralen Bauten interessieren sich die Franzosen doch gar nicht mehr. Kaum einer geht noch in die Kirche, deren Instandhaltung ist viel zu teuer. Und dann geschah ein Wunder. Kurz nach seinem ersten Amtsantritt erteilte Staatspräsident Emmanuel Macron dem populären TV-Moderator Stefan Bern die Mission, verfallende historische Bauten zu retten. Bern ist es gelungen, seinen Landsleuten die Wichtigkeit ihres Heimatguts bewusst zu machen. Der Brand in Notre-Dame de Paris tat ein Übriges. Wir wussten schon immer, wie wichtig die sakralen Bauten den Franzosen sind, wie auch ausländischen Touristen. Zum Frankreich-Bild gehört die Kirche mitten im Dorf. Umringt von hübschen Häusern, einfach dazu.
Cela fait partie de notre écriture.
FDJ. À côté de Fontainebleau, voici la maison atelier de la célèbre peintre Rosa Bonheur.
Die Idee von Missionsleiter Bern, ein Denkmalschutzlotto. Per TV-Spot wirbt er etwa für die Instandsetzung des Hauses und Ateliers von Rosa Bonheur, einer bedeutenden Tiermalerin des 19. Jahrhunderts. Berns Motto: Retten wir gemeinsam unser Kulturerbe. Ob nun Kirche, Schloss, historische Industrieanlage oder alter Park. Ein Los kostet 3 Euro, 30 Cent gehen in den Denkmalschutz. Die Ziehung findet immer am Nationalfeiertag, am 14. Juli statt. Ihr Jackpot 13 Millionen Euro. Bei der ersten Ausgabe 2018 wurden in 10 Tagen 2,5 Millionen Lose verkauft. Trotz dieses Erfolgs gäbe es aber immer noch schwarze Schafe, wettert Eduard Lamaz. Wie den Bürgermeister eines normannischen Hafenorts, touristischer Hotspot, der die längst überfällige Sanierung einer Kirche dort ablehnt, wegen der Kosten und der Laizität. Dieser Fall sei jedoch inzwischen eher eine Ausnahme, sagt Anne Vontalon. Die Konservative, die im Pariser Senat des Departement Ardèche tief im Südosten vertritt, hat vor einem guten Jahr mit einem Kollegen einen Bericht zum Zustand der Gotteshäuser im Land veröffentlicht.
Alors, à l'origine, nos travaux font suite à de nombreuses sollicitations des maires de communes.
Die Idee zum Bericht kam auf, weil sich immer mehr Ortsvorsteher aus unseren ländlichen Regionen an uns wenden, die beim Thema Instandhaltung der lokalen sakralen Bauten nicht mehr ein- noch auswissen. Wir haben eine Bestandsaufnahme gemacht und wollen zudem aufzeigen, wie sich dieses Heimatgut restaurieren lässt und es die lokale Wirtschaft beflügeln kann. Frankreich ist ja reich an Denkmälern.
Knapp 1% der einheimischen katholischen Gotteshäuser wurde bereits offiziell die Weihe entzogen. Notgedrungen. Es fehlt an Mitteln für die Instandsetzung, wie auch an Pfarrern und Kirchgängern. Tendenz steigend. Bis zu 5000, zumeist Dorfkirchen, seien von Verfall und Schließung bedroht.
Donc nous avons émis plusieurs recommandations et l'urgence est que nos églises restent ouvertes.
Eine unserer wichtigsten Empfehlungen, die Kirchen offen halten. Denn das kommt dem ganzen Dorf zugute, unter anderem, weil es Touristen anlockt. Wir plädieren dafür, Gotteshäuser auch für andere Aktivitäten zu nutzen, die mit den sakralen Praktiken vereinbar sind. Ob Ausstellungen, Konzerte oder gar Ausbildungskurse, zum Beispiel für den Nachwuchs an Kirchen.
Das Echo auf den Senatsbericht war groß und erstaunlich positiv angesichts dessen, dass sich in der einheimischen Bevölkerung laut jüngsten Umfragen kaum noch jede und jeder Zweite einer Religionsgemeinschaft zugehörig fühlt. Die Zukunft der katholischen Kirchen, Kapellen und Klöster ist nun auch Topthema bei Frankreichs katholischer Bischofskonferenz. Ab Mitte September, eine Premiere, wird sie Generalstände zum religiösen Heimaterbe einberufen. Der Priester Gauthier Mornat ist bei der katholischen Bischofskonferenz für den Bereich sakrale Kunst zuständig.
Da wird es auch um eine Bestandsaufnahme der heutigen Nutzungsmöglichkeiten der Kirchen gehen. Dieser Aspekt ist uns sehr wichtig, denn wenn eine Kommune, die Eigentümerin der Kirche ist, dort Restaurierungsarbeiten durchführt, müssen wir ihr gegenüber rechtfertigen, dass die Sanierung statthaft ist. Nicht etwa, um die Launen einer kleinen christlichen Gemeinde zu befriedigen, die weiterhin über ihren Gebetsort verfügen möchte. Wir müssen insbesondere kleinen Kommunen vermitteln, dass die Renovierung bedeutsam ist, weil nun in Frankreich die Kirchen nicht mehr nur von uns für den religiösen Gebrauch genutzt werden.
Frankreichs katholische Gotteshäuser könnten demnächst noch eine andere Rolle im gesellschaftlichen Alltag spielen. Denkbar sei etwa, so Mornard, auf den Dächern nicht denkmalgeschützter Kirchen Solaranlagen zu installieren. Dann lächelt der Geistliche spitzbübisch.
Ich spreche jetzt mal ganz leise, damit es keiner hört. Eigentlich sage ich Gott, danke für das Feuer in Notre-Dame de Paris. Denn dieser Brand sorgte im In- und Ausland für neues Interesse am religiösen Kulturerbe. Er zeigte, dass etwas, das für alle Ewigkeit schien, in einer halben Stunde vernichtet sein könnte. Es ging bei Notre-Dame nicht nur um das sakrale Heimaterbe, sondern auch um ein Zugehörigkeitsgefühl zu etwas, das größer ist als man selbst. Kürzlich hat so Staatspräsident Macron eine große Aktion für den Erhalt nicht denkmalgeschützter Kirchen in Aussicht gestellt.
Doch selbst wenn so in Zukunft mehr Mittel für die Rettung historischer Kirchen zur Verfügung stehen, der Einsatz ehrenamtlicher Helfer scheint unersetzlich. Das ist auch dem Verein in Oeilly bewusst. Am späten Nachmittag hat sich ein Gutteil der Bewohner von Oeilly vor der Kirche versammelt, zur Probe ihres Schauspiels. Alljährlich ein Höhepunkt im Dorfleben. Die Aufführung lockt bis zu 1000 Besucher von nah und fern an. Auch dieses Jahr wieder erhofft Hugues Feld eine Spendenflut für die Instandsetzung der Saint-Remy-Kirche.
En se lançant dans cette aventure, j'avais surtout en conscience de me dire, cette église, elle est là depuis 800 ans.
Als ich mich in dieses Abenteuer gestürzt habe, hatte ich vor allem einen Gedanken im Kopf. Unsere Kirche steht seit 800 Jahren hier, genau wie die Kathedrale Notre-Dame in Paris. Und ich wäre einfach stinksauer, wäre sie morgen nicht mehr da. Also habe ich den Verein zu ihrer Rettung gegründet. Weil, wenn wir hier uns nicht um den Erhalt unserer Kirche kümmern, wer soll es dann tun?
Ohne Freiwillige geht es also nicht, zumindest wenn es um den Erhalt der kleineren Kirchen und Kulturdenkmäler in Frankreich geht. Beim Wiederaufbau von Notre-Dame sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Hier ist man hochprofessionell am Werk, wobei man sagen muss, dass die gut 840 Millionen Euro, die hier für die Restaurierung verwendet werden können, tatsächlich auch aus zum Teil privaten Spenden stammen. Wie es um die Baustelle steht und welche Rolle die katholische Kirche hier und auch sonst im Land bei der Rettung von Kulturgütern und auch sonst spielt, darüber spreche ich jetzt mit unserer Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess. Hallo.
Hallo.
Die Arbeiten an Notre-Dame, die sind ja in den letzten 4 Jahren nach dem Brand schon ziemlich gut vorangekommen. Bringen Sie uns mal auf den Stand. Wie sieht es denn jetzt vor Ort aus?
Ja, die Wiedereröffnung ist ja für den 8. Dezember 2024 geplant und obwohl sich einige Arbeiten verzögert haben, ist doch die Hoffnung, dass man das halten kann, das Datum. Im Moment wird der Vierungsturm wieder aufgebaut. Das hat natürlich starke Symbolkraft. Das war auch sicher einer der verstörendsten Momente für diejenigen, die den Brand im April 2019 gesehen haben, als diese Turmspitze eingebrochen ist. Also das markanteste Wahrzeichen von Notre-Dame. Und jetzt soll dieser Turm bis Ende des Jahres wieder stehen. Ein Großteil des Gewölbes, das beschädigt worden ist, ist auch rekonstruiert worden. Das Innere der Kathedrale muss ja gereinigt werden. Und da ist man auch schon recht weit. Seitenschiffe, Kapellen, Chorumgang, Empore und so weiter. Also ganz, ganz viel ist schon sauber. Fenster und Bilder werden restauriert oder gereinigt. Auf dieser Baustelle sind ja 1000 Handwerkerinnen und Handwerker beschäftigt, wenn man noch die dazu zählt in den Werkstätten. Und die Spenden, die Sie gerade angesprochen haben, die ermöglichen eben eine komplette Renovierung der Kirche. Also man kann davon ausgehen, dass sie danach noch schöner und beeindruckender ist, als sie zuvor war.
Wir haben das ja eben schon im Beitrag gehört. Bei der Rettung von Kirchen allgemein sind ja oft die Kommunen in Frankreich gefragt. Welche Rolle spielt denn überhaupt die katholische Kirche? Das wirkt ja so, als würde die überhaupt gar kein eigenes Kapital haben.
Ja, das ist auch nicht so einfach für die katholische Kirche in Frankreich. Es gibt hier keine Kirchensteuer und die katholische Kirche bekommt keine Subventionen vom Vatikan oder vom Staat. Das heißt, sie ist angewiesen zum einen auf den freiwilligen Beitrag der Gemeindemitglieder. Die finanzieren tatsächlich auch die Bezüge der Priester, die Gehälter der Mitarbeiter in den Diözesen. Ja, und das wird zum Beispiel immer versucht, nochmal zu steigern durch extra Spendenkampagnen zu Beginn des Jahres. Dann kommen dazu die Spenden, die während der Messe gesammelt werden, die dann in so Kosten wie für Energie fließen, Aktivitäten der Gemeinden, auch den Erhalt der Kirchen. Also das kommt auch aus diesen Körben, die da gesammelt werden während der Gottesdienste. Dann gibt es Spenden von Menschen, die bestimmte Dienste der Kirche in Anspruch nehmen, wie Taufe oder Hochzeit und schlussendlich auch noch Erbschaften. Aber man kann es sich schon denken, so extrem viel kommt da nicht zusammen und deswegen haben die Diözesen auch immer wieder finanzielle Schwierigkeiten und verkaufen zum Teil auch Gebäude.
Welche Initiativen gibt es denn dann angesichts dieser etwas desolaten finanziellen Situation, um zum Beispiel Kirchen zu erhalten, die dann nicht zum nationalen Kulturerbe gehören, wie zum Beispiel die ganz großen Kathedralen?
Ja, da hat sich jetzt Präsident Macron eingemischt. Er hat Anfang Juni verkündet, dass es zusätzliche Bemühungen des Staates geben wird, um die Renovierung und den Erhalt von Kirchen in kleinen Gemeinden, also von weniger als 10.000 Einwohnern, zu sichern. Macron hat gesagt, diese Kirchen seien der Stolz der kleinen Dörfer. Es gab davor schon einen Bericht des französischen Senates, in dem festgehalten wurde, dass 40.000 Kirchen im Besitz von Kommunen sind und nur 15.000 davon denkmalgeschützt. Also das heißt, nur die bekommen die entsprechenden finanziellen Zuwendungen. Und es heißt in diesem Bericht auch, dass 2.500 bis 5.000 dieser Kirchen davon bedroht seien, verkauft oder zerstört zu werden. Das ist mit dem Satz versehen, das sei eine gesellschaftliche Herausforderung für die ländlichen Gebiete. Und dieser Bericht schlägt vor, dass man eine Bestandsaufnahme macht und dann schaut, wie kann man weiter vorgehen. Es gab im Februar auch einen Aufruf von 130 konservativen Parlamentariern, die so ein bisschen die Alarmglocke geläutet haben zum Zustand vieler kleiner Kirchen und geschrieben haben, jedes Mal, wenn eine Kirche verfalle, verschwinde ein Teil der französischen Seele, die französische Kirche gebe die Geschichte des Dorfes wieder, das sei eine Erinnerung an den Krieg, aber auch an fröhliche Veranstaltungen, so heißt es in diesem Appell. Auf all dies ist eben Präsident Macron eingegangen. Er hat das Kulturministerium beauftragt, Maßnahmen einzuleiten, um diesen Gemeinden finanziell zu Hilfe zu kommen. Und diese angesprochene Bestandsaufnahme, die soll vor den kommenden Tagen des europäischen Kulturerbes jetzt Mitte September auch abgeschlossen sein.
Kommen wir mal vom finanziellen Einfluss zum gesellschaftlichen, auch politischen Einfluss der Kirchen. Man kann ja schon sagen, wenn man sich die Geschichte von Frankreich anschaut, dass die Kirche mal sehr, sehr mächtig war im Land. Per Gesetz gilt nun seit 1905 die strikte Trennung von Staat und Kirche in Frankreich. Und trotzdem hat ja die katholische Kirche lange auch eine gesellschaftlich wichtige Rolle und großen Einfluss behalten in Frankreich. Wie schätzen Sie das denn heute ein?
Also es ist Tradition in Frankreich, dass Katholiken sich einmischen bei Fragen der Ethik oder der Moral oder auch der Familie und dann auch auf die Straße gehen. Da gibt es ja dieses sehr prominente Beispiel, die Bewegung Manif pour tous, also Demo für alle, 2012 gegründet, später ist es sogar eine Partei geworden. Die hat sich eingesetzt gegen die Einführung der Ehe für alle, also gegen die gleichgeschlechtliche Ehe, hat Hunderttausende damals auf die Straße gebracht. Die katholische Kirche hatte großen Einfluss auf diese Mobilisierung. Unterstützt wurde diese Bewegung auch von politisch rechten Kräften. Die Manif pour tous galt dann irgendwann als unterwandert von Rechtsradikalen. Sie spielt in der letzten Zeit keine große Rolle mehr. Sie konnte ja auch damals nicht verhindern, dass diese Ehe für alle unter dem damaligen Präsidenten François Hollande eingeführt wurde. Von sich reden gemacht aktuell hat eine extrem rechte Partei von Katholiken mit dem Namen Civitas, 1999 als Verein gegründet, dann 2016 politische Partei geworden, die sich auch sehr stark eingesetzt hat gegen die Ehe für Homosexuelle und für eine Rechristianisierung von Frankreich und Europa. 2017 hat sich diese Partei sogar zur Wahl gestellt, aber die Kandidaten konnten keinerlei Erfolge verbuchen. Dann kam Civitas in die Negativschlagzeilen mit Verschwörungstheorien, Antisemitismusvorwürfen gegen die Partei und vor kurzem hat Innenminister Gérald Darmanin verkündet, er habe die Auflösung von Civitas eingeleitet. Also diese Gruppierungen gibt es dann eben auch als Sammelbecken von extrem Rechten. Eine Interpretation für diese Entwicklung ist, Wissenschaftler sagen das zumindest so, dass gerade weil die Stellung der Kirche in Frankreich eigentlich schwach ist, es dann zu solchen radikalen Bewegungen komme. Das hat letztendlich den Einfluss der Kirche auch nicht gestärkt. Es kommt ja auch hinzu, der Skandal des sexuellen Missbrauchs in den letzten Jahren. Das hat natürlich auch nicht dazu beigetragen, dass katholische Stimmen in der Politik irgendwie noch hörbar wären aktuell. Das war aber nicht immer so. Wenn wir etwas weiter zurückgehen in den 1970ern, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, also als die Kirche etwas weltoffener geworden ist, sind auch die Parteien offener geworden gegenüber der Kirche. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass die katholischen Linken in die sozialistische Partei eingetreten sind und dass man dann 2012 unter dem damaligen Präsidenten François Hollande in der Regierung mehrere Minister aus dieser Bewegung hatte, allen voran der damalige Premierminister Jean-Marc Ayrault. Heute sind es mehr die extrem rechten Parteien wie der Rassemblement National von Marine Le Pen, die unter ihren Wählern viele Katholiken verbuchen können. Auch der ehemalige Präsidentschaftskandidat Éric Zemmour hat davon profitiert. Und ein Beispiel möchte ich noch nennen, Marion Maréchal, die Nichte von Marine Le Pen, früher Rassemblement National, jetzt bei der Partei von Éric Zemmour dabei. Von ihr ist bekannt, dass sie katholisch ist und sie wurde 2017 auch von der katholischen Kirche eingeladen. Das war das erste Mal, dass die katholische Kirche eine Abgeordnete, was Marion Maréchal damals war, eingeladen hatte. Und das hat im laizistischen Frankreich für viel Aufregung gesorgt, gerade weil in den 1980ern die Kirche den Dialog mit dem Front National, also damals noch unter Jean-Marie Le Pen, kategorisch verweigert hatte. Aber das hat sich eben geändert in den letzten Jahren. Von Marine Le Pen, eigentlich auch wie bei ihrem Vater schon, ist eigentlich bekannt, dass sie nicht wirklich religiös ist. Man hatte eher so ein angespanntes Verhältnis mit der Kirche. Und ich habe bei ihr nie erlebt und auch bei keinem anderen Politiker oder einer Politikerin, dass man offen Positionen der Kirche kommuniziert hätte. Ich finde das im laizistischen Frankreich ehrlich gesagt auch ziemlich undenkbar. Auch wenn die Meinung der Kirche bestimmt wieder in den Medien gefragt ist, zum Beispiel, wenn es demnächst um die Sterbehilfe gehen wird.
Zum wirtschaftlichen und politischen Einfluss der katholischen Kirche in Frankreich war das unsere Korrespondentin Christiane Kess. Vielen Dank für die Recherche.
Gerne.
Und das war die Weltzeit für heute. Morgen ist hier im Podcast dann der Streik in Hollywood Thema, wie SchauspielerInnen, Drehbuchautoren und Regisseure die Traumfabrik lahmlegen. Wir freuen uns, wenn Sie reinhören und immer natürlich auch über Ihr Feedback in Form von Sternchen oder Kommentaren in den Podcatchern Ihrer Wahl. Ich bin Katja Bigalke und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.